Heute predigt der Chris. Das ist dieser nette junge Mann, der hier rechts neben mir steht. Chris, ich denke, es gibt zwei Sachen, die sollte man über dich wissen. Sag uns mal, was für einen Beruf übst du aus und was für ein Auto fährst du?
Ich fahre mit dem Auto an, das kann ich wenigstens beantworten. Ich fahre einen schwarzen Seat Arosa, das ist der spanische Lupo. Sagst du noch den Grund, warum ich ihn fahre, oder traust du das nicht? Traut er sich nicht, okay. Wer den Grund haben will, der kann dann zu mir kommen. Aber es ist, was mache ich beruflich? Ich bin selbstständig und deswegen weiß ich das selber nicht so genau. Ich mache irgendwas mit Computern, Infrastrukturen für Unix-Server. Der Chrissy weiß es, ja.
Mehr verstehe ich gar nicht, aber das ist Computer, IT und so. Kann man IT sagen dazu? Ich möchte das so. Okay, auf jeden Fall, vor allem wegen dem Auto, bete ich jetzt einfach noch, bevor du predigst. Vater, ich danke dir, dass der Chris sich viele Gedanken mit dir zusammen gemacht hat und dass er heute hier ist, um uns da ein bisschen mit reinschauen zu lassen. Und ich bitte dich, dass du seine Worte für uns übersetzt, dass sie in unser Leben reinfallen, dass wir sie verstehen, dass du ihm ganz viel innerliche Ruhe gibst, einfach das zu sagen, was ihr zusammen herausgefunden habt. Und ich bitte dich, dass du ihn da jetzt einfach für richtig ausstattest. Amen.
Sich die Schöpfungsgeschichte vorzunehmen, also ein bisschen so wie so ein Achttausender zu erklimmen, hat mal ein Theologe gesagt, den ich sehr schätze. Also es ist ein gutes Stück Arbeit, aber es kann auch wahnsinnig faszinierend sein. Und auch wenn ich bestimmt jetzt nicht der allerbeste Bergführer bin und wir deswegen nachher nicht alle da oben auf diesem Achttausender stehen und einfach erhaben runtergucken können, da glaube ich doch, also das schaffen können, uns so ein bisschen an den 8.000er heranzuwagen, an den Fuß und so nach oben zu schauen und ein bisschen zu erahnen, wie faszinierend und wie groß diese 8.000er denn eigentlich ist. Und wenn ihr so an die Schöpfungsgeschichte denkt, ich weiß nicht, an was ihr da so für Verbindungen habt, vielleicht ein bisschen so Gefühle kommen da in euch hoch, wie bei mir auch, hat irgendwie so ein Beigeschmack, und zwar so den Beigeschmack, dass man das Gefühl hat, das vielleicht irgendwie verteidigen zu müssen vor Menschen, die diesen Bericht irgendwie kleinreden oder versuchen, lächerlich zu machen, die sich irgendwie lustig machen über die Art, wie die Bibel über die Schöpfung redet und dieses Ereignis beschreibt und sich irgendwie auch lustig machen wollen deswegen über die Bibel oder über meinen persönlichen Glauben, von dem ich doch irgendwie so viel gelernt habe in meinem Leben und als wahr erkannt habe und der mir so wertvoll geworden ist. Und ich weiß zum Beispiel noch sehr genau, wie ich mal im Biologieunterricht, da haben wir gerade die Evolutionstheorie durchgenommen und das hat mich extrem beschäftigt und ich habe damals nach immer mehr Informationen gesucht und nach alternativen Theorien, die irgendwie die Bibel ernster nehmen, ja, die da irgendwie dann nicht so drüber wegwischen, wie das da so drin steht. Und ich weiß noch, ich habe mir einmal die Mühe gemacht und so einen relativ langen evolutionskritischen Artikel, den habe ich gefunden in so einer Zeitschrift, den habe ich dann abgeschrieben im Computer damals und da habe ich ihn zusammengefasst und hatte ich so einen gelben Ordner, da habe ich das alles so reingepackt, das waren ein paar DIN A4 Seiten und dann bin ich damit in die Schule gelaufen und dann haben dann ein paar von meinen Klassenkameraden auch so gelesen und so. Ja, vorgetragen habe ich den jetzt nie irgendwo, das hätte ich mich da nicht getraut, wahrscheinlich jetzt auch nicht gedurft. Ja, und das ist so meine Verbindung, die ich damit irgendwie hatte. Und vielleicht ging es den Schreibern von der biblischen Schöpfungsgeschichte in manchen Punkten ja auch ein bisschen so. Natürlich hatten die jetzt keine Evolutionstheorie, wo die sich jetzt irgendwie mit beschäftigen mussten, das ist ja viel zu neu. Aber die hatten, glaube ich, auch das Gefühl, sich irgendwie positionieren zu müssen. Und damit wir jetzt verstehen, was ich damit irgendwie sagen möchte, da will ich jetzt mit uns zusammen mal so ein bisschen rauszoomen aus unserer postmodernen Welt, die uns einfach überall umgibt. Weil ich denke, dass diese ganze Wahrheit und Weisheit, die in diesen Geschichten steckt, dass sie nicht irgendwie einfach nur ein Vakuum füllen, sondern ganz konkret was zu sagen zu haben. Und damit sich diese ganze Sprengkraft und diese wirklich gesunden Aussagen, die diese Schöpfungsgeschichte hat, dass die sich richtig entfalten können, da zoomen wir jetzt einfach zusammen wieder rein in diese Zeit, als die Geschichten dann auch aufgeschrieben worden sind. Als oben der Himmel noch nicht existierte und unten die Erde noch nicht entstanden war, da gab es die beiden Urgötter, den männlichen Süßwasserozean Apsu und die weibliche Süßwasserozeanin Tiamat. Und diese beiden, die vermischten ihr Wasser und zeugten so die ersten Götter. So, nicht wortwörtlich, aber so beginnt die Enuma Elish. Das ist der babylonische Schöpfungsmythos. Der ist ungefähr 1000 Zeilen lang und auf 7 Tafeln wurde der damals aufgeschrieben. Und das ist das, was die allermeisten Leute geglaubt haben, als die biblische Schöpfungsgeschichte rausgekommen ist. Und diese Geschichte, diese babylonische Geschichte, die beschreibt die Götter mit materiellen Dingen und mit bekannten Eigenschaften und Verhaltensweisen der Menschen. Wie zum Beispiel die beiden Ozeane, die ich gerade angesprochen habe. Das ist was wahnsinnig Großes irgendwie, aber auch greifbar, was die Menschen irgendwie kennen. Und dann gibt's einen weiblichen und einen männlichen Ozean und die haben irgendwie, vermischen ihre Wasser, haben irgendwie Sex und dann vermehrt sich irgendwas. Ja, das ist auch was, das können sich die Menschen vorstellen, ja. Weiß nicht, ob die auch so gegrinst haben wie ihr, aber da konnten sie wenigstens was mit anfangen. Und dann gab es später in dieser Enuma Elish, gibt es dann ganz viel Streit und Machtkampf zwischen den Göttern und durch diese ganzen Streits entsteht dann neue Materie. Und dann gibt es die Sonne, von der die Menschen damals wussten, ja, ohne die Sonne, da geht gar nichts, da kann niemand leben, da wächst überhaupt nichts. Das ist irgendwie ganz schön mächtig, diese Sonne. Und weil sie das dachten, da haben sie die halt auch als Gott verehrt, diese ganzen Dinge, die sie kannten. Und jetzt kommt ein kleines, 35 Verse langes Gedicht. Und das stellt sich jetzt gegen diese 1000 Zeilen. Und dieses Gedicht, das kennen wir heute als 1. Mose 1. Und das stürmt jetzt mit einer neuen, völlig revolutionären Sicht in diese Gedankenwelt rein, die ich gerade beschrieben habe. Und das zeichnet jetzt einen Gott, der gar keine Materie ist. Keine Sonne oder so, was man sich irgendwie greifen kann. Der so groß ist und so fremd, dass wir den nicht einfach in irgendwas reinsperren können, das wir irgendwie kennen. Ganz, ganz andere Liga als diese großen Urgewalten, die Ozeane und die Sonne, der Wind, den wir ja auch jeden Tag irgendwie erfahren können. Und damals waren die Leute ja noch viel abhängiger davon, die waren viel mehr draußen als wir. Und dieses kleine Gedicht, das sagt jetzt, am Anfang, da schuf Gott Himmel und Erde. Es gibt nur einen Gott, sagt dieses kleine Gedicht, und der braucht gar keinen Geschlechtspartner, um irgendwas zu erschaffen. Der ist irgendwie in sich selber irgendwie genug. Und der kann durch sein bloßes Wort eine ganze Welt, das ganze Universum und auch noch den Himmel. Also kann man sich ein bisschen so vorstellen wie so eine Dimension der Realität, die wir nicht so erfassen können. Das kann er einfach so erschaffen. Und dann macht er das auch noch. Es gibt nur einen Gott. Und der Gott ist nicht eingesperrt in Zeit und Raum oder irgendwas, was wir kennen. Sogar die Zeit ist von Gott geschaffen. Und am dritten Tag, da sagt Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Und sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Stimme, die Jahre bestimmt werden. Es gibt nur einen Gott und der steht so weit über allem, was gerade die allermeisten Menschen als Götter verehren. Und ganz besonders deutlich wird das in einem meiner Lieblingsverse in 1. Mose 1, nämlich dem Vers 16. Da bin ich schon mal kurz drauf eingegangen bei meiner letzten Predigt, jetzt kommt es nochmal ausführlich. Da steht nämlich, Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere Licht für die Nacht. Ich lese nochmal vor, wenn man das dann nochmal besser mitnimmt. Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere für die Nacht. Dieser riesige Sonnengott dieser Kulturen, ohne den einfach überhaupt gar nichts funktioniert auf der Welt. Haben die Leute schon gerafft, ohne die Sonne geht gar nichts. Für Gott nicht mehr als eine von zwei Funzeln, die irgendwo am Himmel hängen. Im Vergleich zu Gott ist diese mächtige Sonne so niedrig, dass sie in diesem Bericht nicht mal einen Namen verdient. Und dieser große Sonnengott, den die Babylonier Shamash nennen und die Ägypter Re, ist bloß die größere von zwei Funzeln ohne Namen. Ja. Und Gott schafft alle beide, den Mond und die Sonne, in einem Satz. Alle beide. Das heißt, nicht mal einen eigenen Satz kriegt dieser Sonnengott. Also wenn das keine andere Liga ist, ja. Es gibt nur einen Gott, sagt dieses kleine Gedicht. Keinen Dualismus, keinen bösen Gegengott, der irgendwie bekämpft werden muss. Es gibt kein Yin und Yang, kein männlich und weiblich bei Gott. Nichts, was irgendwie ein Kampf ausgetragen werden muss mit irgendetwas. 35 Verse in so einem kleinen Gedicht zeichnen ein radikal neues Bild, ein fortschrittliches Bild, ein anderes Bild. Die Schöpfung ist kein Nebenprodukt von irgendeiner Seifenoper, von Götterintrigen und Götterstreitigkeiten, sondern die ist das Werk eines Gottes, der so voll Freude und Liebe und Kreativität ist, dass es nur so aus ihm raussprudelt und dass er sozusagen einfach erschaffen muss. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, wie das abging am Lagerfeuer, wenn jemand so eine Geschichte erzählt hat. Also ich glaube, da haben einige dann da gesessen eine ganze Weile und ihren Mund nicht mehr zugekriegt. Und dieser Gott, der so geheimnisvoll anders ist, als alles, was wir irgendwie kennen, und der so weit über allem steht, dieser Gott, der kommt jetzt seinem Geschöpf ganz, ganz nah. Und zwar auf so eine ganz persönliche Art und Weise, der haucht ihm nämlich das Leben ein. Also zum Hauchen, da muss man schon auch nah rankommen. Das bringt's nichts. Also dem Marco könnte ich jetzt nicht irgendwie was zuhauchen. Ja, mit Mikro vielleicht, aber. Und dieses Geschöpf, dem er ganz nahe gekommen ist, das stellt er dann in einen Lebensraum. Und zwar nicht irgendeinen Lebensraum, sondern in einen Garten. Und dieses Bild von diesem Garten, das zeichnet jetzt eine knappe, aber ziemlich gehaltvolle, 21 Zeilen lange Erzählung. Die ist nicht weniger brisant als das Gedicht von vorher. Und die kennen wir heute als 1. Mose 2. So ein Garten für die Menschen damals, das ist nämlich ein bisschen anders als für uns ein Garten ist, das werde ich kurz erklären, ist nicht irgendwie was man so hinterm Haus hat, wo man dann die Kinder ein bisschen rausschicken kann, wenn die stören, sondern da muss man sich vorstellen, dass es im Orient große Teile gab mit Steppe und Wüste. Das heißt, es gab immer eine Wasserknappheit. Nicht alle verdurstet, aber das hat man immer so ein bisschen gemerkt. Und das heißt, dass fruchtbarer Boden, auf dem wirklich was wächst, dass der ganz schön wertvoll war. Den hat man dann für die Landwirtschaft genutzt, weil dann kriegt man ja Essen und Essen ist ja auch relativ wichtig. Und weil dieser Boden so kostbar ist, dass man den eigentlich für was braucht, was sinnvoll ist, nämlich die Landwirtschaft, damit man dann was essen kann. Deswegen ist ein Garten unfassbarer Luxus. Und ein Garten ist auch kein Gemüseschrebergärtchen, wie wir das hier so kennen, sondern damit ist eher so eine riesige Parkanlage gemeint. Also nichts, wo man drin arbeiten muss in erster Linie, sondern erstmal, um die Lebenslust zu genießen. Und das ist so ein unfassbarer Luxus in der damaligen Kultur, dass nur die allerreichsten Könige sich sowas überhaupt leisten können. Also viele Könige, die haben überhaupt gar keinen Garten, weil sie einfach nicht reich genug sind. Und in den ganzen Schöpfungsmythen, die diese Menschen damals kannten, da gab es auch öfter Gärten, die kamen da drin vor. Aber selbstverständlich waren diese Gärten dann nicht für die Menschen gemacht, dass sie da schön den Garten genießen dürfen, sondern die waren natürlich für die Götter gemacht. Die wurden in diese Gärten geschickt oder gesetzt. Weil die Autoren, die damals diese Mythen sich ausgedacht haben, die haben sich gedacht, wie sind sie denn, die Mächtigen? Die wollen natürlich alle das Beste für sich. So kennen sie das von den ganzen Königen und ihren Herrschern, die sie so jeden Tag erlebt haben. Und logisch, die Götter, das sind ja auch irgendwie Herrscher, stehen noch ein bisschen über den Herrschern, die wir so kennen. Und dann wollen die natürlich auch das Allerbeste für sich, deswegen nehmen die sich den Garten. Und in allerbester Herrschermanier verdonnern dann die ganzen mächtigen Götter, die ganzen jüngeren Götter zur Gartenarbeit, weil das wollten die nicht machen. Und die jüngeren Götter, die haben dann ein bisschen geflucht und fanden es blöd. Und die hatten da aber gar keinen Bock auf diese Gartenarbeit. Und deswegen haben sie dann die Menschen erschaffen. Die Menschen, die durften dann fortan die Götter versorgen. Die mussten nämlich auch essen und die ganze Drecksarbeit für sie erledigen. Und weil sich das für die Götter so schön anfühlt und weil die ja so ähnlich sind wie unsere Herrscher, dann haben die ganzen Menschen sich auch noch hübsch huldigen und anbeten lassen. Und wie positioniert sich jetzt die biblische Erzählung dazu? Gott wollte offensichtlich nicht alleine bleiben. Aber offensichtlich auch nicht, weil ihm irgendwie die Gartenarbeit zu viel war. Gott braucht überhaupt gar keinen Garten. Der ist ja gar nicht materiell. Gott muss nämlich auch überhaupt nicht essen. Also der Gott, den diese Geschichte zeichnet, zumindest nicht. Gott braucht auch niemanden, der ihn versorgt, weil er nämlich selber versorgt. Und wie versorgt er seine Geschöpfe? Mit einem riesigen Garten, mit einer wahnsinnig grünen Parkanlage. Mit Obstbäumen, mit den allerleckersten Früchten, die man sich damals vorstellen konnte. Und das war noch nicht mal genug, weil dieser Garten nämlich nicht nur zum Laben ist und zum Essen den ganzen Tag, sondern es ist auch ein Lebensraum, an dem man sich wirklich entfalten kann, in dem man kreativ sein kann und in dem man neue Dinge schaffen kann. Und das, was man dann geschaffen hat, das kann man auch noch genießen. Die Freude und Liebe und Kreativität von Gott, von der er so übersprudelt, die ist so groß, dass selbst das, was er geschaffen hat, selber wieder was Neues schafft. Und er findet das auch noch gut. Gott schafft den Menschen nämlich als sein Gegenüber, als jemand, der selber denkt, der selber kreativ wird und nicht als billige Gartenaushilfe. Gott braucht keine Marionetten, die ihm dann die ganze Zeit huldigen und dann die Trauben in den Himmel reichen, damit es ihm gut geht, damit er sich da schön selber beweihräuchern kann, weil Gott nämlich keinen braucht, der ihn versorgt. Er versorgt und er erhält die ganze Welt, das ganze Leben und auch mein Leben. Und wenn ich mir so ein Gottesbild anschaue, dann passt für mich das zu dem Jahwe Gott, dem Ich bin für dich da Gott, dem Gott der Sklavenarbeiter, als der er sich Mose an dem Dornbusch vorstellt. Und deswegen hört die Schöpfungsgeschichte auch nicht einfach vor einigen tausend Jahren auf, weil sie ein Bild von Gott zeichnet, das immer noch gilt und auch für uns wahr ist. Und dann wird aus den Schöpfungsberichten nicht etwas, das uns irgendwie unter die Nase reibt, was wir uns durch diesen blöden Sündenfall verspielt haben, sondern es wird was, das uns einen Gott vor Augen malt, der nicht so ist wie die menschlichen Herrscher, nicht so wie die von Menschen ausgedachten Götter, dass er kein machtgetriebener Imponiergott ist, sondern er ist ein Gott, der sich immer wieder was Neues ausdenkt, der es liebt, Dinge zu bereiten und Dinge vorzubereiten. Und so ein Gottesbild, das macht Hoffnung. Denn Gott liebt es auch für dich in deiner Zukunft und für mich in meiner Zukunft immer wieder neu Dinge vorzubereiten für uns. Und das sind ziemlich gute Dinge. Und deswegen würde ich heute diese beiden biblischen Meisterwerke auch nicht mehr im Biologieunterricht als Tatsachenberichte verteidigen wollen, weil ich für mich erkannt habe, dass damit diese von Gott inspirierten und ganz tiefgehenden Bildersprache, mit der dieser Bericht arbeitet, dass ich den dann in meine modernen Vorstellungen reinpressen würde. Und ich glaube, dass das die Bibel echt unter Wert verkaufen würde. So viel Tiefgang und so viel Weisheit in einem Gedicht mit 35 Versen und einer Erzählung mit 21 Zeilen. Und wir sind erst ganz unten am Fuß von diesem 8000er.